Ja, es ist inzwischen ein Jahr wieder her, dass aus dem Konklave ein neuer Papst hervorgegangen ist. Wir haben ausführlich in diesem Podcast-Kanal über das Konklave berichtet, um das Ganze drumherum bis zur Wahl von Papst Leo dem 14. Es wird neue Podcast-Folgen geben, so viel kann ich schon verraten, nicht zum Konklave, das ist vorbei, sondern es geht um True Crime im Vatikan. Dazu dann am Ende mehr. Jetzt soll es aber erstmal hier um einen Rückblick gehen. Ihr hört ein Talk-Format von unserem Moderator Bernd Knopp, ein Live-Format im Domforum. Das ist das Besucherforum des Kölner Doms. Und sein Gast in diesem Monat, der Chefredakteur von domradio.de, Renato Schlegelmilch. Und am Ende schauen wir dann nochmal auf unser True Crime Format, das in Kürze startet. Abonniert diesen Kanal, dann verpasst ihr nichts.
Talk am Dom mit domradio.de und Domforum. Menschen, die etwas zu sagen haben im Gespräch. Talk am Dom.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie alle hier im Foyer des Domforums. Mein Name ist Bernd Knopp. Ich bin Moderator und Redakteur beim Domradio und domradio.de, und das Domforum haben seit ein paar Monaten eine wunderschöne Talkreihe, nämlich diese Talkreihe, die wir einmal monatlich gestalten, mit Menschen, die etwas zu sagen haben, die Sinn stiften und ja, die sehr spannend sind. Und das präsentieren wir einmal im Monat bei Talk am Dom. Ich freue mich, dass Sie hier sind, und ich freue mich über jeden Einzelnen und jede Einzelne. Und ich glaube, es gibt nichts Herrlicheres als dieses wunderschöne Foyer des Domforums. Dann würden Sie mir mit Sicherheit zustimmen, ja? In diesem Sinne, wir haben heute auch einen wunderbaren Gast hier, nämlich dieser Mann, meine Damen und Herren, der bestimmt seit 2024 inhaltlich die Geschicke des Senders, für den ich arbeite, nämlich des Domradios. Und dieser Mann ist unser Chefredakteur. Begrüßen Sie mit einem großen Applaus Renato Schlegelmilch. Jawohl! Da ist er! Lieber Renato, herzlich
Dankeschön.
willkommen.
Dankeschön.
Schön, dass du da bist. Ich habe das Wässerchen schon eingeschüttet für
Aha.
uns beide. Nimm Platz auf diesem wunderschönen Stuhl. Renato,
Jo.
du bist seit 2024 Chefredakteur des Domradios. Wir reden noch eine ganze Menge über dieses wunderschöne Amt, das du bekleidest seit 2024. Viele Leute, die möglicherweise nicht in den Medien arbeiten, die fragen sich immer wieder, es gibt ja Redakteure. Ich frage jetzt mal ganz blöd, was macht ein Chefredakteur?
Also im Prinzip kannst du sagen, wenn das Domradio ein Schiff wäre, dann bin ich der Steuermann da ganz vorne. Also wir haben eine ganz klare journalistische Ausrichtung. Wir wollen auf Hoffnung gehen. Wir wollen die christliche Zuversicht in den Vordergrund stellen. Das reicht ja aber nicht aus, einfach nur zu sagen, wir machen das jetzt, sondern das müssen wir Tag für Tag mit den ganzen Meldungen, die von da draußen kommen, die ja, wo man sich ja oft genug die Haare raufen will, wie verzweifelt das alles das ist, das wirklich in die Tat umsetzen und unsere christlichen Werte damit dann auch an die Menschen bringen. Und mein Eindruck ist, es läuft eigentlich ganz gut.
Und ich muss sagen, du warst kaum ein Jahr im Amt oder ich sag mal ein halbes Jahr im Amt. Da gab es ja dann plötzlich schon sehr bewegte Zeiten, nicht nur für das Domradio, nämlich das Domradio hat sein 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Nicht nur das, sondern es gab ja noch viel mehr. Es gab noch viel mehr, denn im vergangenen Jahr, meine Damen und Herren, Sie erinnern sich, da wurde ein neuer Papst gewählt. Vielleicht haben Sie das alle mitbekommen. Also ich habe es auf jeden Fall hautnah gespürt, nämlich an Ostermontag. Ich war gerade mit meiner Familie in Holland. Da ereilte mich die Nachricht, Papst Franziskus ist tot. Ein Tag, nachdem er noch auf dem Petersplatz gefeiert wurde, oben auf der Loggia, war Papst Franziskus tot. Jetzt muss man sagen, er war schwer krank. Wie hast du diesen Moment erlebt?
Also ich hatte mich auf einen wirklich ruhigen, entspannten Ostermontag eingestellt, weil, das vergessen wir manchmal so ein bisschen, der Tag davor, der Ostersonntag, neben dem eigentlichen Osterfest, für uns hier am Kölner Dom auch sehr bewegend gewesen ist. Denn am Ostersonntag wurde das erste Mal diese neue Beleuchtung, diese preisgekrönte LED-Beleuchtung des Kölner Doms in Betrieb genommen. Und das Ganze wurde abends um 21 Uhr gemacht mit einer Pressekonferenz. Eine Pressekonferenz 21 Uhr am Ostersonntag. Also da ist es alleine schon schwierig, überhaupt Kollegen zu finden, die dahin zu gehen, die alle aus guten Gründen mit ihrer Familie Ostern feiern. Habe ich gesagt, gehe ich selber hin, alles super. Sehr, sehr beeindruckender Termin, erstmals diesen Dom in der neuen Beleuchtung zu sehen. Dann natürlich das Ganze noch verarbeitet fürs Radio, für die Internetseite. Das heißt, als ich dann im Bett lag und Feierabend war, war irgendwie so gegen 1 Uhr, 2 Uhr. Aber ich habe mir gedacht, alles ganz entspannt. Ostermontag, da wird nichts passieren. In Ruhe Frühstück gemacht. Dann habe ich mich an, das sollte mein Feiertagsprojekt sein, an Modellbausatz von einem Flugzeug gesetzt, von der Concorde. Und auf einmal gucke ich aufs Handy und sehe, oh Moment mal, Papst ist tot. Und ab diesem Moment funktionierst du nur noch wie eine Maschine. Das ist für uns als Domradio, verzeihen Sie mir die etwas flapsige Bemerkung, aber so wie für einen Fußballreporter die Fußball-WM, nur halt mit der Hoffnung, dass es nicht alle 4 Jahre passiert, weil das ist der Moment, auf den wir als Journalisten, als katholische Journalisten mit Vatikan und Kölner Dom hintrainieren. Und das heißt, wir haben über Tage, Wochen, Monate, Jahre einen Plan aufgestellt, wie wir damit umgehen. Akut war das natürlich die Krankheit von Papst Franziskus, das hast du ja erwähnt und das haben wir ja sehr bewegend noch im Kopf, dieses letzte Aufbäumen beim Urbi et Orbi am Ostersonntag. Aber klar, wen rufen wir an? Wer schreibt den Nachruf? Gibt es schon mal ein Video, das produziert wird? Was ist mit Fotos? Das sind halt Sachen, die wir über Monate eben einstudiert haben und dann schaltet das Gehirn nur noch um, okay, jetzt muss ich diesen Punkt abarbeiten. Dann natürlich das Handy hat komplett durchgeklingelt. Unsere Kollegin Sonja Geuss, die eigentlich unsere Hörerreise nach Rom begleitet hat, war in Rom auf dem Weg zum Flughafen, weil unsere Reisegruppe sich zurückmachen wollte. Und die rief an und sagte, Moment mal, ich habe hier gerade diese Meldung, der Papst ist tot, wie gehe ich damit jetzt um? Und ich sage, Sonja, du steigst jetzt aus dem Bus aus und du fährst wieder zurück. Und dann hat die, ich habe das am Telefon noch gehört, dem Busfahrer gesagt, halt, anhalten, ich will hier raus. Und war dann natürlich ab dem ersten Moment als Reporterin für uns im Einsatz. Und da muss ich wirklich einen ganz, ganz großen Respekt an unser komplettes Team aussprechen, wie wir das gemeinsam, ich habe es ja gesagt, wie eine geölte Maschine geschafft haben, alle Leute, die aus dem Urlaub, aus dem Feiertag zurückgekommen sind und dann sofort von diesem Moment morgens um 9 bis in die späte Nacht zusammen daran gearbeitet haben. An so einem Tag muss man sich halt journalistisch beweisen. Und das haben unsere Leute wirklich ganz klasse gemacht. Das hätte nicht besser laufen können.
Ja. Ein unglaublicher Tag gewesen, dieser Ostermontag. Und wie schon gesagt, ich war in Holland. Ich habe das ja auch mitbekommen.
Sei dir gegönnt.
Und da muss man wirklich sagen, da habe ich mir auch gedacht, in diesem Moment, das ist jetzt kein Witz. Was machst du denn jetzt? Ich weiß noch genau, ich habe dich angerufen. Ich habe unseren Geschäftsführer angerufen, den Gerald. Und ich habe gefragt, sollen wir jetzt im Urlaub bleiben? Ich hatte schon fast ein schlechtes Gewissen, wissen Sie? Weil da war so viel los plötzlich und so viel zu tun. Du hast gesagt, eine perfekte Maschine, aber wie war das so gefühlstechnisch, als du gehört hattest, Papst Franziskus, ein sehr beliebter Papst, der lebte nicht mehr?
Also ehrlich gesagt, schaltest du diese emotionale Ebene komplett aus. Das habe ich erst viel, viel später realisiert. Das habe ich lustigerweise dann realisiert, als ich am Grab stand. Es war ja relativ früh klar, Papst Franziskus wird nicht im Vatikan beerdigt, sondern in Santa Maria Maggiore, seiner Lieblingskirche. Ich bin
St. Paul vor den Mauern, ne?
Maggiore.
Maggiore.
Tatsächlich, ja. St. Paul vor den Mauern hängen die großen Bilder der 266 Päpste. Und ich bin dann relativ schnell dann nach Rom runtergeflogen, ohne Rückflugticket, muss man auch dazu sagen, weil wir berichten ja dann natürlich erstmal über die Beerdigungsfeierlichkeiten, aber wann es den neuen Papst gibt, das wussten wir zu diesem Zeitpunkt ja überhaupt nicht. Ohne Rückflugticket runtergeflogen und dann so nach, ich glaube nach 9 Tagen oder so wird dann das Grab eingeweiht und dann da in dieser Kirche in der wuseligen Hektik von Rom zu stehen. Und dann diese Hunderte von Leute zu sehen, wie bewegt die dann davon sind, das ist der Moment, wo ich realisiert habe, da hat uns jetzt ein Mensch von Weltrang verlassen auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite jemand, dessen Bedeutung für das Christentum und für die Kirche wir, glaube ich, auch noch nicht so ganz verstehen können ohne den möglichen Abstand. Das war halt ein historischer Papst. Das war der erste Papst, der gesagt hat, ich lasse ganz normale Leute, Laien, Männer und Frauen bei Bischofssynoden im Vatikan mit abstimmen. Das war der Papst, der gesagt hat, ich ziehe ins Gästehaus. Das war der Papst, der den Finanzskandal in der katholischen Kirche aufgerollt hat. Da redet man ja auch gar nicht so wirklich drüber. Das war der Mensch, der die Nächstenliebe über das Lehramt gestellt hat. Der gesagt hat, wer bin ich, homosexuelle Mitbrüderinnen und Mitbrüder zu verurteilen. Und wir nehmen das alles jetzt so ein bisschen als gegeben hin. Ja, das ist der Weg, den die Kirche im 21. Jahrhundert zu gehen hat. Aber trotzdem ist das ja ein Mensch mit seiner persönlichen Entscheidung gewesen, der das gegen riesige Widerstände durchgesetzt hat.
Ja, und es ist auf jeden Fall auch ein Papst gewesen. Ich kann mich daran erinnern, März 2013, als er abends gewählt wurde. Es regnete auf dem Petersplatz und dann kam er zum ersten Mal auf die Lotta. Und ich fand das so sympathisch. Er sagte, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend und nachher guten Appetit. Und da habe ich mir gedacht, das ist so ein menschlicher Papst. Ich fand den direkt sowas von ergreifend sympathisch und Gläubigen zugewandt. War das so?
Und irgendjemand hat vor ein paar Tagen den sehr intelligenten Satz gesagt, jede Zeit hat den Papst, den sie braucht. Ja, absolut. Dieser persönliche, herzliche, unkomplizierte Umgang mit den Menschen, das haben wir gebraucht. Aber was waren die ersten Worte, die Papst Leo gesagt hat?
Gute Frage.
Der Friede des Herrn sei mit euch allen.
Genau. Stimmt.
Und deswegen die Betonung des Friedens, und da werden wir wahrscheinlich gleich noch weiter drüber sprechen, in diesen kriegsgeprägten Zeiten einen Papst zu haben, der im Gegensatz zu jedem politischen Führer keine Machtansprüche hat, keine Ländereien gewinnen will, nicht sein Geld vermehren will, sondern nur aus christlichen Werten für den Frieden eintritt. Das ist doch jetzt, so sehr wir vor 12, 13 Jahren Franziskus gebraucht haben in der Welt, brauchen wir jetzt diese Stimme, die sich für den Frieden einsetzt.
Bevor wir aber zu Leo kommen, noch einmal kurz etwas zu dieser leerstehenden Zeit, also die Zeit zwischen Franziskus und Leo dem 14. Du bist ja dann runtergefahren in den Vatikan und keiner wusste so genau, bis auf alle Regularien und alle Protokolle, die dann sich automatisch sozusagen entwickeln bis zum Konklave, was da genau passiert. Bist du da ins Chaos gekommen oder in einen geregelten Ablauf?
Das ist Italien, da gibt es keinen geregelten Ablauf. Also alleine schon, also nur eine kleine Anekdote, die mir einfällt. Wir waren 6000 Journalisten, die akkreditiert gewesen sind beim Vatikan. Es gab eine erste Audienz von Leo, da war ich auch dabei, die komplette Audienzhalle, wo normalerweise die Generalaudienz, die größte Veranstaltung des Papstes stattfindet, voll mit den ganzen Journalisten gewesen. Und als ich runterkam, rief mich ein Kollege an, der sagte, ich stehe hier schon in der Schlange. Das Büro, um die Presseakkreditierung abzuholen am Petersplatz, ist jeden Tag von 11 bis 1, also 2 Stunden geöffnet. Das ist 2 Stunden geöffnet, wir stehen jetzt aber seit 5 Stunden schon in dieser Schlange. Also das ist halt Italien und irgendwie findet sich dann immer eine Möglichkeit, aber davon auszugehen, dass das Ganze organisiert ist, also sie haben so ein bisschen, es war ja Heiliges Jahr, wo ja sowieso mit einer viel, also das Heilige Jahr findet alle 25 Jahre statt und alle Katholiken der Welt sind aufgerufen, nach Rom zu kommen. Und alle 25 Jahre heißt das, dass Rom sich so ein bisschen rausputzt. Es wurde eine neue Fußgängerzone gebaut, die Straßen neu bepflastert und sowas. In dem Zug haben sie sich halt schon darauf eingestellt, dass mehr Leute kommen, aber dann halt mit diesem Ansturm. Und ich erinnere alleine daran, bei der Trauerfeier, bei der Beerdigung von Franziskus sind 400.000 Menschen auf und rund um den Petersplatz gewesen. Platz, der in der Regel 25.000 fasst. Da würden es auch wir nicht hinkriegen, da eine perfekte Organisation hinzubekommen.
Aber die perfekte Organisation entwickelt sich ja dann, um es mal so zu konkretisieren, dann doch im Laufe der Zeit, weil die ganzen Kardinäle, die rollten ganz schnell an. Ich weiß nicht, wie viel Zeit die dann haben, um überhaupt nach Rom zu kommen. War das eine Sache von einer Woche?
Ich habe tatsächlich auch am Todestag noch mit ein oder zwei wahlberechtigten Kardinälen gesprochen. Gegen Mittag war das. Also um 9 kam mir die Todesmeldung. Ich glaube um 12, um 1 habe ich mit einem der Wähler gesprochen. Und ich habe gefragt, was heißt das jetzt für Sie? Wie geht das jetzt weiter? Ja, wir haben gerade eine E-Mail bekommen vom Staatssekretariat. Wir haben uns morgen früh um 9 im Vatikan einzufinden. Also keine 24 Stunden sind da vergangen. Aber dann gab es ja noch diese 9-tägige Trauerzeit. Und dann sind die da Stückchen für Stückchen eingetröpfelt. Aber die erste offizielle offizielle Versammlung der Kardinäle oder von einigen von den Kardinälen, die war tatsächlich keine 24 Stunden nach dem Tod.
Ich wollte gerade sagen, du hast also dann auch die Kardinäle erlebt, wie sie dann so langsam in Rom und im Vatikan so eintrudelten. Ich sage das mal so schön salopp. Man sagt ja immer so schön, wer als Papst ins Konklave geht, der kommt als Kardinal wieder raus. So gab es ja dann doch einige Kardinäle auch im Vorfeld, von denen wir beide auch dachten, die könnten heiße Kandidaten sein. Siehe der lateinische Patriarch von Jerusalem damals, Pier Battista Pizzaballa, er wurde es nicht. Aber er war doch ein heißer Kandidat, oder?
Das, also ich hätte zumindest eine großartige Story gefunden, wenn der Papst geworden wäre. Weil wir erinnern uns, der Patriarch von Jerusalem hat sich der Hamas als Austauschgeisel für die Opfer des 7. Oktober angeboten. Also auch da zu sagen, wir hätten einen Papst, der nicht bloß Frieden predigt, sondern der mit seinem eigenen Leib dafür eintritt, dass Menschen befreit werden in Geisel- und Kriegssituationen. Das wäre super gewesen. Ja, diese Frage mit diesen vorigen Abstimmungen und wie sind die Mehrheitsverhältnisse? Ich bin ehrlich gesagt mir nie so ganz sicher, wie viel da dran ist und wie viel da rein interpretiert wird. Also ja, natürlich denken die da vorher drüber nach, wer wird dieses Amt gut ausüben können. Das ist ja auch deren Job. Wenn die das nicht tun würden, hätten sie ihre einzige Aufgabe verfehlt, dafür zu sorgen, wer neuer Papst wird. Aber da jetzt die großen Verschwörungen rein zu interpretieren und es gibt dieses Lager und jenes Lager, da bin ich mir ehrlich gesagt nie so 100% sicher, wie viel da dran
ist. Gab es denn, mal ganz blöd gefragt, jemanden, den du im Visier hattest? Ich meine, alle hatten irgendwie möglicherweise einen Wunschkandidaten. Ich habe tatsächlich gedacht, Pizzaballa könnte es werden, wurde es nicht, also ich lag daneben. Aber ich sage dir ganz ehrlich, mit Robert Prevost habe ich niemals gerechnet.
Ja, ich kann dir sagen, was ich nicht erwartet hätte. Das ist, glaube ich, einfacher. Das habe ich auch in unserem, wir haben ja einen Konklave-Podcast gemacht. Nochmal herzliche Einladung, da auch jetzt nochmal reinzuhören. Unter anderem exklusiv Interview mit Angela Merkel. Ich habe im Podcast auch gesagt, ich wurde aus Rom jeden Tag zugeschaltet, ich gehe nicht davon aus, dass das ein Amerikaner wird. Weil, und das ist so eine der Binsenweisheiten des Vatikans immer schon gewesen, Amerika, die letzte Supermacht der Welt, die sind so einflussreich, ein Amerikaner kann nicht Papst werden. Ich war mir relativ schnell sicher, dass es nicht Pietro Parolin wird. Das war ja auch immer so einer der Namen, der ganz oben stand. Also sprich der Kardinalstaatssekretär, also quasi Stellvertreter des Papstes ist zu viel gesagt, aber der Chef des Vatikans, weil der nämlich diplomatisch sehr gute Vorerfahrungen hat. Aber Parolin, pardon, ist aber einfach nicht der Charismatiker. Das ist nicht der, der die Menschen mitreißen kann, was ja auch wichtig ist für diesen Job. Ich fand Luis Antonio Tagle sehr, sehr spannend aus den Philippinen.
Der wurde sehr hoch gehandelt.
Ich könnte mal auch denken, dass der nächste Mal vielleicht noch gehandelt wird. Da war aber, also das ist ein relativ junger Kardinal, der ist, glaube ich, 60 oder an die 60, das ist der, wenn Sie sich daran erinnern, wo dieses Video rundging, wie der Imagine von John Lennon Karaoke gesungen hat. Aber da kommen wir dann in die nächste Ebene rein, die politische Ebene, weil der war halt sehr nah an Franziskus. Also man sagt auch, der hätte sich wahrscheinlich Franziskus der Zweite genannt. Aber bei alledem, was Franziskus erreicht hat, kommen wir jetzt auch noch auf die andere Ebene, ist die Welt polarisiert und gespalten und genauso die Kirche. Und jeden Schritt in Richtung Reform der Kirche, den Franziskus eingegangen ist, umso stärker hat er halt Widerspruch bekommen. Vor 2 Jahren das Dokument, das die Segnung für homosexuelle Paare stückweise geöffnet hat, hat zu riesigem Widerspruch aus Afrika geführt zum Beispiel. Als der hingegangen ist und gesagt hat, wir öffnen leicht die Tür, wieder verheiratete, geschiedene Paare wieder zur Kommunion zuzulassen in Einzelfällen, hat sich eine Gruppe von Dubia-Kardinälen, so nannten die sich, also quasi im offenen Streit, im offenen Widerspruch zum Papst gesammelt, obwohl ja eigentlich die einzige Aufgabe eines Kardinals ist, dem Papst treu zu sein. Also es gab auch diesen Widerstand und diesen Widerspruch. Und was man so hört, was bei diesen Vorgesprächen vor dem Konklave eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat, ist halt eben das Ganze wieder ein wenig zusammenzuführen. Und so wichtig so Signale sind, wie ich lebe im Gästehaus des Vatikans und ich bin für Seelsorge über Lehramt, muss man halt auch da bedenken, dass es eine andere Seite gibt. Und die Wahl von einem Robert Prevost, der weder in die eine noch in die andere Richtung einzuordnen ist, der vorher schon als Chef der Augustiner Erfahrungen als Diplomat hatte, das ist, glaube ich, ziemlich geschickt gewesen. Und das merken wir ja auch jetzt, dass alles das, was er tut, ausgerichtet ist auf den Frieden, auf die Versöhnung, einerseits in der Weltpolitik, aber halt eben auch in der Kirche. Also das ist der erste Papst, der bei der frohen Leichnamsprozession in Rom vorneweg wieder gegangen ist seit vielen, vielen Jahren. Der ist in den Apostolischen Palast eingezogen. Der singt. Das ist was, was ich sehr viele Leute kenne, die das sehr hoch wertschätzen. Franziskus hat nie in der Messe gesungen, weil er gesagt hat, ja, ist halt nicht so meins. Und der, das ist so einer der ersten Momente, den ich live miterlebt habe, stellt sich bei seiner ersten Audienz auf den Mittelsbalkon vom Petersplatz, zigtausende Menschen unten, und ohne ein Instrument, ohne irgendwas, singt er da a cappella vor dieser riesigen Masse. Das ist zu wertschätzen und zu würdigen, dass es halt auch ein anderes Lager gibt, und das zusammenzuhalten, ist, glaube ich, die große, große Herausforderung.
Erzähl doch nochmal, ganz kurz, du hast ja dann auch nicht nur das Konklave begleitet, sondern du hast natürlich dann auch den großen Moment erlebt, nämlich am 8. Mai 2025, da war es dann soweit, ich weiß noch, abends, ich saß vor dem Fernseher und plötzlich sagte meine Frau, du wirst es nicht glauben, weißer Rauch, und ich hatte, ach du meine Güte, warum machen die das nicht morgen früh? Du hast eine lange Nacht vor dir. Und es war auch so, meine Damen und Herren, weil dann hing ich da bis 2:30 nachts und hab noch gerödelt. Aber ich glaube, ich war nicht der Einzige. Wir haben es ja gerne gemacht. Und du warst da unten. Was war das für ein erhebendes Gefühl, diesen weißen Rauch zu sehen? In Natura.
Mir sind da die Tränen gekommen tatsächlich. Weil, ich habe es ja gerade eben schon gesagt, für uns, wir bereiten uns seit Jahren, seit 12 Jahren, 13 Jahren kann man ja sagen, auf diesen Moment vor. Und man kennt das ja auch aus Kinofilmen, aus Fernsehserien, in Büchern, liest man das. Einmal auf diesem Platz, also ich bin ganz ehrlich, das ist in den letzten 10, 15 Jahren ja mein Karrierewunsch gewesen, in so eine Position zu kommen, als Kirchenreporter sowas mitzuerleben. Und dann einerseits zu sehen, was da passiert, A, was das historisch bedeutet, B, was das für die Kirche bedeutet. Und auch, was das für mich persönlich bedeutet hat, da 12 Jahre darauf hinzuarbeiten und jetzt da zu stehen, das war schon bewegend, das musst du sagen, ja.
Wie kann man sich das vorstellen? Gibt es danach in Rom noch lange Nächte, lange Partys? Es gibt einen neuen Papst, oder löst sich das dann irgendwann, nachdem der Papst dann die Loggia betreten hat, also der neue, in dem Falle Leo der 14., löst sich das dann irgendwann schnell auf?
Also der eigentliche Moment, als der weiße Rauch kam, war relativ ruhig. Da war nicht so viel los wie am Tag davor. Es war ja am Abend vorher schon der erste Wahlgang, der negativ ausging. Da war es voll, da war es richtig, richtig voll. Und das Rauchzeichen hatte sich auch um 2 Stunden verzögert. Heute wissen wir, der Hausprediger des Vatikans, der eigentlich eine kurze Ansprache halten sollte, worauf sich die Kardinäle
das stimmt,
einstellen.
Das ist diese komische Geschichte.
10 Minuten sollte der reden, der hat 2 Stunden geredet. Und dann hat irgendjemand noch vergessen, sein Handy abzugeben und sowas. Das heißt, an dem Abend, also 18 Uhr war das, da war es relativ ruhig, weil halt die Leute wie du gedacht haben, ja, wird er wahrscheinlich eher morgen früh. Dann kam der weiße Rauch, und dann war so mein Gedanke, eigentlich könntest du jetzt im Mittelalter sein. Alles das, was hier jetzt passiert, war vor 200, 300, 400, 500 Jahren haargenauso, mit dem einen Unterschied, hier werden nicht 10.000 Handys gerade in die Luft gereckt. Also da, nachdem der Rauch rauskam, kam es dann, ist eine Blaskapelle aufmarschiert, dann ist die Schweizer Garde aufmarschiert, dann tritt ein Mann auf den Balkon und spricht ein paar Worte auf Latein. Also das ist doch Wahnsinn, sowas mitzuerleben. Und dann kam dann natürlich der Name. Und erstmal große Verwirrung. Wer ist das eigentlich? Weil, wie du es gesagt hast.
So habe ich das genauso empfunden. Ich wusste nicht, wer das war.
Genau, weil wie du es gesagt hast, viele halt den nicht auf dem Zettel hatten. Dann kam die Frage, wie nennt er sich? Das ist ja dann der nächste Moment. Leone Dicci. Das heißt, die meisten haben erstmal überlegt, Moment, was für eine Zahl war das jetzt auf Latein, die da gerade vorgetragen wurde?
Das habe ich mir auch gedacht.
Und dann habe ich gesehen, links von mir, so ein paar Italiener sind als Erste aus dieser Starre aufgewachsen und haben dann angefangen, Leone als Sprechchor zu singen. Und dann noch viel spannender, rechts neben mir standen Ehepaar aus Amerika, die gerade am Gehen waren. Kurz nachdem der Papst verkündet wurde, der stand noch nicht mal auf dem Balkon, nur der Name wurde verkündet und die 2 sind gegangen. Und ich habe so gedacht, in meinem jugendlichen Überschwung, gratulierst du denen mal, hey, ihr kommt aus Amerika, wie toll, ihr habt jetzt einen Papst. Und der Mann schüttelte mir die Hand, guckt mir ins Gesicht und sagt, hä? Mal abwarten, ob das ein Grund zum Feiern ist.
Oh, oh, oh.
Und das finde ich dann wieder auch da spannend, die andere Seite der Medaille, weil es halt gerade in Amerika auch sehr, sehr viele Menschen gibt, auch aus dem Trump-Lager, wie wir jetzt ja merken, die nicht so wirklich glücklich damit sind, einen Papst zu haben, der in die Fußstapfen von Franziskus tritt, der sich auch für Geflüchtete
Das ist korrekt. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass auch Leo der 14. erstmal auf dem diplomatischen Parkett sich sehr langsam bewegte, weil er natürlich sich erstmal in diese Rolle einfügen muss. Und er ist ja dann plötzlich Papst und nicht mehr Kardinal in diesem Sinne, sondern er ist ja dann das römisch-katholische Kirchenoberhaupt. Wie hast du die ersten Wochen des Papstes erlebt? War er zu zurückhaltend oder ging der schon so richtig voll zur Sache?
Ich glaube, das ist eine Situation, die kann keiner von uns nachvollziehen, wenn jedes Wort, was du sagst, auf die Goldwaage gelegt wird. Also ich habe ja erzählt, ich war bei dieser ersten Audienz dabei, für die Journalisten in der Audienzhalle. Da hat man schon so eine gewisse, ich will nicht Verunsicherung, aber Zurückhaltung schon gemerkt. Der erste Satz, das war ja auch so, diese ersten Sätze, die der immer auf Englisch gesagt hat, das war ja auch was Revolutionäres, das kannten wir so nicht. Der kam da rein und sagte auf Englisch, ja, ja, klatschen Sie mal schön, mal gucken, ob Sie mich noch mögen, wenn ich meine Rede beendet habe.
Da musste ich lachen, als ich das hörte.
Ja,
das hat noch kein Papst in diesem Sinne.
Ich glaube, dass das halt auch bewusst so als Zeichen des Humors da gesetzt war. Aber einen kurzen Moment danach, da merkt man wieder die Zurückhaltung, sind da auch die Leute gekommen, um Selfies zu machen und dem Hütchen aufzusetzen und Schale umzuhängen. Und da hat er dann so leicht freundlich abgeblockt. Also ich glaube, und das waren keine 48 Stunden, nachdem der ernannt wurde, ne? Das kommt ja auch noch dazu, diese Rolle im Mittelpunkt der Weltöffentlichkeit zu stehen, da musste der sich reinfinden. Und auch wie jeder andere Papst hat der seitdem jeden Sonntag für Frieden und Versöhnung und christliche Nächstenliebe gepredigt. Aber gerade das, was wir jetzt so die letzten Wochen erlebt haben, diesen in Anführungsstrichen Konflikt mit Donald Trump, das ist was, was ich vorher nicht so erwartet hätte, was aber auf der anderen Seite eigentlich auch ja ganz selbstverständlich für einen Papst sein sollte, im Anzeichen von Menschenverachtung und von Konflikten einfach die christliche Nächstenliebe zu betonen.
Man muss natürlich auch dazu sagen, er hat ja von vornherein auch Franziskus immer gewürdigt und gelobt, und er hat auch in einer gewissen Weise inhaltlich zumindest verkündet, dass er auch gerne in seine Fußstapfen tritt. Also auch die Menschen, das war ja für Franziskus auch typisch zu sagen, die Menschen am Rande der Gesellschaft in den Mittelpunkt stellt. Mhm. Macht er das?
Ja, mit allem, was er tut. Also auch da setzt er sich wieder für einen Weg der Mitte ein, nennen wir das mal so. Also ich habe es ja gesagt, Franziskus war der erste Papst, der zu Bischofssynoden, also sehr vereinfacht gesprochen zu Kirchenparlament im Vatikan, nicht bloß Bischöfe gerufen hat, die dann wie in einem Auditorium in Reihen gesessen haben, sondern die Männer und Frauen aus aller Welt dazu gerufen haben, die mit Stimmrecht abstimmen konnten und dann an runden Tischen in einem großen Saal saßen. Das führt Leo fort. Ich würde sagen, auf der kirchenpolitischen Ebene, wenn es halt um so Themen geht wie Mitbestimmung von Laien, da, also Synodalität nennt man das ja im Kirchensprech, wo mir bis heute keiner so wirklich definieren konnte, was das eigentlich heißt, da ist das definitiv eine Linie, die da fortgesetzt wird. Aber halt auch eben immer noch mit dem Blick, dass es halt noch eine andere Seite gibt und dass man auch denen gegenüber diplomatisch vorgehen soll, weil, und das muss man auch sagen bei diesem Job des Papstes, wenn der seinen Job nicht richtig macht, dann haben wir eine Kirchenspaltung. Also auch da, alle Wünsche nach Reformen in allen Ehren, ich kann sehr, sehr viel nachvollziehen, aber auch aus unserer deutschen Perspektive, finde ich, schauen wir manchmal nicht genug über den Tellerrand. Da denken wir, unsere Reformwünsche zum Thema Segensfeiern, zum Thema Mitbestimmung, zum Thema Weihe von Frauen, ja, ich kann das alles sehr, sehr nachvollziehen, aber wenn ich jetzt Papst wäre, Gott bewahre, wenn ich das jetzt einfach so entscheiden würde, dann hätte ich sofort Asien und Afrika, könnte ich abschreiben, und dann gehst du in die Geschichte ein als der Papst, der die katholische Kirche zu Bruch gebracht hat.
Was glaubst du, wie schaut das derzeitige Kirchenoberhaupt, nämlich Leo der 14., auch speziell auf die deutsche Kirche, wenn man sich überlegt, dass ja in den vergangenen Jahren, insbesondere nachdem der Missbrauch öffentlich wurde in der katholischen Kirche, es Bewegungen gab, Reformbewegungen wie der berühmte Synodale Weg, der immer noch nicht in diesem Sinne zum Abschluss gekommen ist, weil da gibt es ja noch Konferenzen. Wie soll es weitergehen? Jetzt haben wir einen neuen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz. Das bekommt ein Papst ja mit. Mhm. Wie schaut ein Papst Leo der 14. auf diese deutsche Kirche?
Da könnte ich jetzt eine Stunde drüber erzählen.
Tu es.
Man sagt mir, Leo als Papst hat als erstes mal sehr großes Interesse und sehr große Neugier auf Deutschland. Sieht man zum Beispiel daran, die Meldung hatten wir als Domradio aufgetan vor einem halben Jahr, als wir herausgefunden haben, der lernt Deutsch auf der Sprach-App Duolingo. Also da ist ein Interesse da und man sagt mir auch, dass davon auszugehen ist, dass der früher oder später in den nächsten Jahren mal Deutschland besuchen wird. Auch da theologisch ausgebildet ist er ja natürlich, Kirchenrechtler, die große, große theologische Tradition, die es in Deutschland gibt. Ich glaube, sowas interessiert den schon. Was jetzt die kirchenpolitische Ebene angeht, auch da können wir verweisen auf das, was er im Flugzeug jetzt auf der Rückreise aus Afrika gesagt hat. Da hat ihn nämlich eine deutsche Journalistin von der ARD gefragt, wie stehen Sie denn zu der Idee, Segensfeiern für homosexuelle Paare durchzuführen? Kardinal Marx aus München hatte das nämlich für sein Bistum kurz vorher de facto einfach so entschieden. Auch das ist ein bisschen komplizierter, aber er hat einen Brief an seine Priester geschrieben, ihr könnt das jetzt machen, obwohl der Vatikan das eigentlich anders entschieden hat. Der Vatikan hat gesagt, ja, ihr könnt homosexuelle Paare segnen, aber das darf nicht aussehen wie eine Hochzeitsfeier, also jetzt sehr, sehr vereinfacht gesprochen. Und im Flugzeug wurde er gefragt, ja, wie stehen Sie denn dazu, dass die Deutschen das jetzt machen? Und auch da sehr diplomatische Antwort. Der hat auf der einen Seite klar und deutlich gesagt, ja, es haben wir anders entschieden, Punkt. Wir können gerne darüber im Gespräch bleiben, aber, und das finde ich dann wieder das über den Teller guckende, meiner Meinung nach sollte das nicht die Frage sein, die im Moment bei uns über die Zukunft der Kirche entscheidet. Es gibt Kriege in aller Welt, es gibt Fragen von Ausbeutung, Zwangsarbeit, Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit. Es gibt so viele Stellen, an denen es gerade drückt, und da finde ich halt auch, ist es auch an einem Papst, sich nicht auf einen einzelnen Punkt so runterbrechen zu lassen, sich nur über diese eine Frage definieren zu lassen. Sie haben ja, dank Franziskus, und Leo hat das ja bestätigt, den ersten Schritt in Richtung Anerkennung homosexueller Paare geleistet. Und das ist super und das ist richtig und wichtig. Franziskus hat ja immer gesagt, todos, 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 auf Spanisch, alle, alle, alle. Die Kirche ist für alle, alle, alle da. Aber das ist eine komplett andere Frage, was Kirchenrecht angeht und was ich dann sagen würde, was halt die Richtlinien einer internationalen Organisation angeht. Und wenn der Vorstandsvorsitzende einer internationalen Organisation ein Dokument veröffentlicht und sagt, so geht das jetzt, ist es natürlich auch schwierig zu sagen, ja, nee, sehen wir anders, machen wir nicht so.
Kommen wir natürlich mal zur Außenpolitik. Da gibt es natürlich eine ganze Menge Krach im Gebälk weltweit. Nicht nur mit dem Russland-Ukraine-Krieg, den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, so muss man es ja sagen, sondern auch mit allem, was sich so im Nahen Osten abspielt. Das ist ja alles sehr, sehr unschön. Der Krieg zwischen Israel und dem Iran, Israel-Gaza, Israel, Hisbollah, eine schreckliche Situation, mit denen auch dieser Papst jetzt konfrontiert ist. Da verhält er sich ja auch, finde ich, sehr maßvoll.
Mhm. Ein schönes Beispiel, wo auch da der Unterschied zu Franziskus klar wird. Franziskus hat es nie wirklich hingekriegt, den richtigen Ton im Ukraine-Krieg zu treffen. Auch da Hintergrundinformation. Eigentlich war im Sommer 2022 beabsichtigt, dass Papst Franziskus nach Kiew fährt. Das können Sie nachlesen. Wir haben ein Interview damals mit dem Vatikan-Außenminister Paul Richard Gallagher gemacht, der in diesem Interview sagte, ja, es ist noch nicht offiziell verkündet, aber im Laufe der nächsten 8 Wochen wird der Papst nach Kiew fliegen. Fahren, kann man nur mit dem Zug hinfahren. als ich dann irgendwie, das ist dann nicht passiert und irgendwie ein paar Monate später war ich dann wieder in Rom und habe mal mich so umgehört, sag, wieso ist denn das eigentlich nie passiert? Ja, die Ukrainer wollten uns nicht. Die Ukrainer, die Regierung in Kiew, hat nicht die offizielle Einladung an den Papst ausgesprochen, weil Franziskus aus ukrainischer Sicht viel zu russlandfreundlich wahrgenommen wurde. Wir erinnern uns zum Beispiel daran, Franziskus hat bei irgendeiner Wallfahrt mit einer russischen Jugendgruppe mal von der mächtigen Mutter Russland mit ihrer guten Tradition gesprochen. Und vielem, was diese Mutter Russland für das Volk erreicht hat. Ja, klar, kann man so sagen und ist auch in gewissem Sinne respektvoll gegenüber dieser Pilgergruppe gewesen, aber auch da fehlte dem dann dieses diplomatische Gespür, dass es auf der anderen Seite halt nicht so gut ankommt.
Ich kann mich noch
und das
erinnern.
Ist was Leo sehr viel besser
hinkriegt. Ja, das stimmt. Er hat, also Papst Franziskus, der Vorgänger, hat ja irgendwann, was eine Generalaudienz oder ein Mittagsgebet, er sagte irgendwann mal, dass die Ukrainer sich nicht schämen sollten, die weiße Fahne zu hissen.
Ja. Ja, ja, ja.
Das stieß richtig übel auf und sorgte auf dem diplomatischen Parkett für ganz viel Unmut. Mhm. Wir erinnern uns, darüber haben wir natürlich auch berichtet. Und das muss ich noch sagen, also für alle, die das interessiert, und du hast es eben angedeutet schon mal, wie das im vergangenen Jahr, insbesondere vor der Wahl von Leo dem 14. ablief und dann auch nach der Wahl noch kurz, da müssen Sie sich mal unseren Podcast anhören. Mhm. Den gibt es auf allen Plattformen, wo es gute Podcasts gibt, nämlich das Konklave.
Mhm.
Wir waren ja in den Charts, Renato.
Wir waren sogar ziemlich weit oben in den Charts damit. Und wie gesagt, Angela Merkel als Gästin im Podcast, haben sie uns hinterher ja alle gefragt, habt ihr so gute Beziehungen zur Adenauer Stiftung, wie habt ihr das hingekriegt? Nee, wir haben die einfach angefragt. Und die ehemalige Kanzlerin, das war der anscheinend so ein Bedürfnis, darüber zu reden und über ihren Respekt vor Franziskus zu reden, dass wir halt quasi eines der ersten Medien gewesen sind. Inzwischen hat es ein paar mehr Interviews gegeben, mit der sie nach ihrem Rücktritt, nach Ende ihrer Amtszeit gesprochen hat. Übrigens lustige Anekdote, mit der wir es damals tatsächlich als Domradio die ganze deutsche Presse geschafft haben. Dieses Interview haben wir aufgezeichnet an dem Tag, Sie werden sich erinnern, als Friedrich Merz eigentlich zum Kanzler gewählt werden sollte. Dann aber im ersten Wahlgang nicht die Mehrheit bekommen hat.
Und das spricht natürlich für die gute Beziehung zwischen Angela Merkel und Friedrich Merz.
Natürlich.
Ja.
Angela Merkel saß dann oben auf der Gästetribüne im Bundestag und hat nach dem ersten Wahlgang wortlos den Saal verlassen. Und die ganzen Medien von Spiegel bis sonst wo haben sich gefragt, was macht die? Warum geht die? Ist das ein Zeichen des fehlenden Respekts gegenüber Merz? Nee, die ist halt zu unserer Kollegin Lara Burkhardt gegangen, weil sie zu dem Interview über den Papst verabredet war.
Das war grandios. Und wie schon gesagt, können Sie alles nachlesen beziehungsweise auch nachhören in unserem Podcast Das Konklave. Wirklich sehr, sehr hörenswert und sehr, sehr spannend gemacht. Also es gibt ja noch viel mehr Podcasts, reden wir gleich noch drüber. Mhm. Eine Sache noch, die ganz wichtig erscheint, natürlich Leo der 14. und Donald Trump. Die beiden haben nicht das beste Verhältnis. Das hat man sich damals schon gedacht, als Leo der 14. dann auch plötzlich Papst war. Also Robert Prevost wurde dann Leo der 14. Und das hat sich ja dann leider auch bewahrheitet, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich finde, Leo macht tatsächlich eine unheimlich coole Figur im Umgang mit Donald. Kann man das so sagen?
Das Gute ist halt, der versteht, wie Amerika und amerikanische Politik funktioniert. Und deswegen lässt er sich da auch nicht aufs Glatteis führen. Ich fand so den einen Satz ziemlich spannend, nachdem Donald Trump ja gesagt hat, wir löschen die ganze iranische Zivilisation aus, hat er dann ja ganz deutlich gesagt, ja, wenn Ihnen das als US-Bürger nicht gefällt, schreiben Sie Ihrem Kongressabgeordneten und sagen Sie, er soll was dagegen unternehmen. Alleine dieses Verständnis der amerikanischen Innenpolitik, ohne großartig zu studieren, sondern im Gefühl rüberzubringen und dann in der Muttersprache das alles auch noch zu tun. Ich finde, man muss das ja gar nicht groß analysieren, aber wenn man sieht, wie sehr das Donald Trump auf die Palme bringt und mit wie vielen Großbuchstaben er in seinen Truth Social Posts dann sagte, Pope weak on crime, der hat doch keine Ahnung, der soll sich mal lieber darauf konzentrieren, Papst als Politiker zu sein. Ich glaube, einen besseren Ansatz kann man da, glaube ich, nicht finden.
Ich würde es mal so formulieren, ich finde, Leo hat ihn gut erkannt als den Löwen, der dauernd brüllt. Und vielleicht sollte man das auch so mal hinnehmen und denken, das ist ein Löwe, der brüllt. Vielleicht werden dann aus den 25%, die jetzt wieder auf Zölle erhoben werden sollen oder auf die Autoindustrie, dann doch noch 15 bleiben. Weil er nimmt ja auch oft, muss man ihm ja lassen, glücklicherweise alles wieder zurück, was er vorher angedeutet hat. Es ist wirklich ein Mensch, der dauernd droht. Und ich glaube, Leo hat ihn da richtig mit viel Feingefühl auch erkannt und analysiert.
Ich bin mal gespannt auf das erste Treffen von den beiden. Also das ist ja zu erwarten, dass ein US-Präsident natürlich zum Papst kommen wird. Ich glaube, J.D. Vance war als Vizepräsident schon da. Das ist ja auch dieses schöne Meme, das rumging, dass J.D. Vance ja der letzte Mensch ist, den Franziskus getroffen hatte und Franziskus 24 Stunden später nicht mehr lebte. Hoffen wir, dass es bei Leo nicht so laufen wird.
Eine Sache noch. Wir haben ja eben über den Russland-Ukraine-Krieg gesprochen. Wir kennen die anderen Konflikte auf der Erde. Und ich fand es total interessant und toll, dass auch Leo XIV. Sich angeboten hat, als diplomatischer Mediator in diesem Konflikt zwischen Russland und Ukraine, dass sie sich da im Vatikan treffen sollten. Leider hat Wladimir Putin dem Ganzen nicht zugestimmt, weil er vermutlich wusste, dass es nicht gut für ihn ausgehen könnte. Das ist halt eben das Problem der oft Schwächeren in diesem System. Was könnte Leo noch bewirken in all diesen Konflikten, nicht nur dem Russland-Ukraine-Krieg, sondern in all den anderen Konflikten, die wir eben alle genannt haben? Wie stark könnte er als derjenige, der sagte, der Friede sei mit euch, Frieden bewirken?
Naja, es ist halt jemand, das habe ich ja vorhin schon angedeutet, der mit einer Autorität spricht, mit der kein anderer Weltführer spricht. Jeder andere, bei jedem anderen, sei es jetzt nur Indien, Türkei, Pakistan, alle die jetzt als Vermittler auftreten wollen, haben immer Eigeninteressen. Der Heilige Stuhl, und das wissen wir seit Jahrhunderten, weil es zig Konflikte gibt, die der Vatikan befriedet hat. Also alleine Franziskus, der anfing eine Aussöhnung zwischen Kuba und den USA. Gut, Donald Trump hat es jetzt wieder umgedreht, aber das einzustarten. Oder in den 70ern, als Papst Johannes Paul II. Den Krieg in Südamerika verhindert hat. Der Heilige Stuhl und dieser Papst erst recht sprechen mit einer Autorität, die halt eben nicht getragen ist von politischer Macht, von Einfluss, von Geld, sondern schlicht und einfach davon, dass das eine Institution ist, die von Werten getragen ist. Und wenn diese Institution an sich es schafft, Räume zu öffnen, wo sich Konfliktparteien begegnen können, und das Ganze dann noch in Person von einem Menschen passiert, dem man das wirklich abnimmt, dass es dem um Frieden geht, das ist die beste Ausgangslage. Ob das jetzt nur funktioniert oder nicht, also da kann ich dann halt auch nur meine eigene christliche Hoffnung bezeugen, dass ich sage, wir müssen alles tun, um in dieser kriegsgetragenen Welt was zu verbessern als Christen. Und so wie wir unseren Teil tun, hoffen wir, dass der Papst das auch tut und der wahrscheinlich ein bisschen mehr bewegen kann, als wir das können.
Deswegen gehe ich auch öfters in den Dom und zünde das ein oder andere Lichtlein an und bete auch für den Frieden. Und Renato, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute hier mein Gast warst bei Talk am Dom. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Applaus für Renato Schlegelmilch, meine Damen und Herren.
Danke dir und danke Ihnen.
Ich danke Ihnen auch, dass Sie heute hier waren. Und ich hoffe, Sie haben genauso viel Freude am 22. Juni. Denn am 22. Juni geht es hier wieder weiter mit Talk am Dom. Da begrüßen wir den großen Volksschauspieler Peter Milovic. Der war am Samstag noch bei mir in der Sendung Meine Playlist und ist am 22.06. hier auf dieser Bühne und erzählt über das, was er jetzt macht, nachdem das Volkstheater Milovic schon lange nicht mehr existiert. Meine Damen und Herren, das war Talk am Dom mit Renato Schlegelmilch. Ich bin Bernd Knopp. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Danke, dass Sie da waren. Bis bald.
Das war eine Live-Aufzeichnung von Talk am Dom aus dem Kölner Domforum. Und diesen Kanal wollen wir auch demnächst wieder mit neuem Leben füllen, nämlich mit Episoden zu True Crime im Vatikan. In nomine Patris et Filius
Spiritus Sancti. Amen. True Crime im Vatikan. Der Domradio Podcast.
Diese Schüsse auf dem Petersplatz schockieren die Welt.
Die Kugeln gelten Papst Johannes Paul II. Zwei Schüsse, aber drei Patronenhülsen.
Es wurden tatsächlich drei Patronenhülsen gefunden. Ein großes Mysterium.
Klar ist, der Papst bricht sofort, schwer getroffen, in sich zusammen. Es ist ein Attentat auf den Heiligen Vater.
Ein junger Türke wird verhaftet. Ein Einzeltäter? Oder hatte das Attentat mit dem Kalten Krieg zu tun?
Geheimdienste, Intrigen, Propaganda und ein Papst, der seinem Mörder später die Hand reicht. Wir sind Susanne und Tobias und diese Geschehnisse hinter diesem spektakulären Verbrechen, die wollen wir euch als nächstes erzählen.
Hört gerne auch nochmal in unseren Konklave-Podcast rein. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr wieder dabei seid. Abonniert uns gern, dann verpasst ihr keine Folge.
True Crime im Vatikan. Der Domradio-Podcast. Demnächst hier.
Also bis bald, abonniert diesen Kanal, dann verpasst ihr nichts.